Ihr hört Comic Review Ausgabe 204 mit dem Buch We Stand on Guard von Brian K. Vaughan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Ich bin Daniel und diesmal freue ich mich ganz besonders, ein Buch eines meiner Lieblingsautoren vorzustellen, We Stand on Guard von Brian K. Vaughan. Wir hatten ja schon in aller Ausgiebigkeit in Ausgabe 200 von Comic Review Brian K. Vaughan für Why the Last Man gelobt und ich hatte auch schon im Sonderpodcast zum Gratis Comic Tag 2016, denn dort gab es bereits die erste Leseprobe, also das erste Heft von We Stand on Guard kostenlos, angedeutet, dass ich dieses Buch unbedingt noch besprechen werde und dies tue ich nun. In meinen Augen beherrscht Brian K. Vaughan es wie kein zweiter, gnadenlos gute Geschichten zu erzählen, dabei aber nicht immer ein und dasselbe Feld zu beackern, sondern wirklich sich breit aufzustellen, neue kreative Ideen zu haben und den Leser so zu faszinieren. Eine großartige Stärke, und das sieht man auch in diesem Buch wieder von Brian K. Vaughan, ist die Charakterentwicklung, also seine Figuren werden lebendig, mit ihnen fiebert man mit, sie haben Fehler, sie haben Stärken und diese arbeitet er ganz hervorragend heraus und macht so ein Weglegen des Buches eigentlich fast unmöglich. Mir ging es zumindest bei der Lektüre von We Stand on Guards, jetzt bei CrossCult erschienen, für 25 € mit 144 Seiten. In Hardcover wundervoll aufbereitet. Ganz am Ende, so viel vorweg, schon mal noch ein kleiner Skizzenteil, den der ein oder andere sicherlich lieben wird. Zum einen ist dort die Evolution eines Covers, also wie sich so ein Cover bis zum finalen Cover entwickelt, dargestellt. Kleinere Skizzen von einzelnen Figuren, von Details, also wie auch die Zeichner, mit welcher Präzision sie bei der Entwicklung dieser Figuren vorangehen. Und dies vielleicht mal vorweg, da war ich mir im Vorfeld, wir hatten die erste Heftausgabe ja auch bereits bei Hunting Down Comics schon mal besprochen und auch beim Gratis Comic Tag war mir gar nicht so bewusst, dass dies ein, wie sagt man so schön, ein Standalone, also eine Miniserie ist. Also hier in diesem Buch, in diesen 144 Seiten, sind die 6 Ausgaben von We Stand on Guard enthalten. Dort wird es nicht weitergehen. Nicht weitergehen will ich jetzt mal nicht komplett ausschließen. Das Ende ist zwar in sich abgeschlossen, aber wie die meisten guten Filme birgt es grundsätzlich auch das Potenzial, da noch einmal anzugreifen und auch weiterzumachen. Also ich will es nicht ganz ausschließen. Ich habe ein bisschen recherchiert, konnte dazu nichts finden, ob es Pläne in dieser Art gibt. Insofern glaube ich, wird es nicht der Fall sein. Insofern habt ihr hier ein Buch, was bei Brian K. Vaughan hin und wieder ja auch mal ganz hilfreich ist. Ansonsten müsste man so viele Serien verfolgen, wie zum Beispiel die unheimlich erfolgreiche, momentan immer noch ongoing Serie Saga, beziehungsweise auch ongoing, aber glaube ich noch bei keinem deutschen Verlag erschienen, Paper Girls. Also manchmal ist es auch ganz hilfreich, irgendwie so ein abgeschlossenes Buch zu haben. Wie gesagt, mir ging es im Hinterkopf so eben alles, was Brian K. Vaughan so anfasst, außer es sind jetzt mal, sagen wir mal, besondere Mini-Runs für DC oder Marvel, war mir eigentlich immer so dieses, ja, also hatte ich immer so dieses Gefühl, bei ihm ist erstmal irgendwie alles ongoing. Das sind jetzt nun einmal die ersten 6 Hefte und die Prämisse dieses Buches ist eigentlich vielleicht auch damit zu erklären, dass Brian K. Vaughan Amerikaner ist, nun in Kanada lebt und somit wahrscheinlich so aus erster Hand vielleicht auch so diese kleinen Streitigkeiten zwischen Amerika und Kanada miterlebt hat und die quasi auf eine ganz neue Ebene gebracht hat, denn in seiner Vorstellung der Zukunft werden die Wasserreserven aufgrund der Klimakatastrophe immer rarer und Amerika dehnt sich quasi zu seinen Nachbarn aus und das ist nun mal im Norden. Kanada, unmittelbar Kanada, wandert in Kanada ein. Es gibt, ja, vielleicht so ein bisschen wie bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, ein Ereignis, das der Auslöser für diese Invasion ist. Und wie es immer so ist, wenn es solche Invasionen fremder Völker gibt, gibt es auch eine Widerstandsgruppe, die sich auch hier in Kanada gebildet hat und die der Obrigkeit die Stirn bietet. Interessanterweise, Brian Kevon erzählt diese Geschichte wieder mit einem ganz emotionalen, sympathischen Zug. Er fängt an, quasi der Einstieg ist dieses auslösende Ereignis für die Invasion, für den Krieg. Wir schreiben das Jahr 2112, Ottawa, Ontario in Kanada. Dort sitzt eine Familie, die bereits sehr Hightech dominiert ist. Die Mutter arbeitet für irgendeine Sicherheitsfirma und wir erleben quasi die Vernichtung zum einen der Familienidylle und zum anderen aber auch der friedlichen Koexistenz der Welt. Und am Ende bleiben im Prinzip nur von dieser Familie nur die Kinder über, Tommy und Amber, und der Vater so im Sterben liegend fordert seinen Sohn auf, beschützt deine Schwester, weich nicht von ihrer Seite. Und ja, wir erleben im Buch, dass das auch ein Motiv dessen ist, wie sich diese Kinder nachher später entwickeln. Dann haben wir einen Sprung relativ weit nach vorn, also naja, relativ weit, 12 Jahre in die Zukunft. Wir befinden uns in Yellowknife Northwestern Territory 2124 und dort sehen wir, was wir zumindest am Anfang nur vermuten, aber dann sich bestätigt, diese kleine Amber, die damals, lass sie hier irgendwas zwischen 6 und 10 gewesen sein, nunmehr in einer weißen Uniform durch die Einöde streift und eigentlich auf der Jagd ist und dann aber wiederum von einem Art Cyborg-Hund angegriffen wird, und da wird es dann ein wenig aberwitzig, denn sie versucht nunmehr mit einer Armbrust, bewaffnet nur mit einfachen Holzpfeilen, sich dieses Metallroboters zu entledigen, was natürlich nicht klappen kann. Insofern kommt ihr dann aber eben ein versprengter Trupp an Widerstandskämpfern zu Hilfe, und dass diese Mischung könnte, wie es bei solchen auch im Film immer so ist, nicht bunter sein. Und ich glaube, da kommt dann auch so ein bisschen so dieses dramaturgische Denken, dieses visuelle Aufbereiten für Fernsehserien von Brian K. Vaughan durch, der ja eine relativ lange Zeit wirklich eine Auszeit genommen hat. Ich würde jetzt fast behaupten, ungefähr von, ja sagen wir mal, 2010, 2009 bis erst Anfang oder Mitte 2012 er wieder so diesen Einstieg gefunden hat. Es war jedenfalls eine Zeit lang ruhig, wo er sich mehr auf das Schreiben von Fernsehserien konzentriert hatte. Er war beteiligt an Lost. Er hat dann auch für die Verfilmung von Stephen King, also Under the Dome von Stephen King, mitgewirkt und diversen anderen Shows und hat sich nunmehr wahrscheinlich seiner alten Liebe, den Comics, wieder zugewandt. Und das merkt man ganz deutlich, dass hier so dieser Aufbau schon sehr dramaturgisch erfolgt, sehr auch visuell geführt, was vielleicht auch zum Teil dem Artwork geschuldet ist, das von Steve Scrooge, ein Kanadier, gemacht worden ist, der, was mir gar nicht so bewusst gewesen war, für Hollywood relativ Storyboard-Telling, also Storyboards gezeichnet hatte, unter anderem für Matrix oder wie für Vendetta, also diejenigen, die quasi bevor der Film eigentlich gemacht wird, so dieses Setting visuell festhalten, damit nachher bei der Umsetzung, bei dem Film, also eben diese Elemente halt einfach, naja, nachgefilmt, vielleicht übertrieben, aber man sich schon eine visuelle Vorstellung machen kann, wie der Film später aussehen wird. Und das geht hier Hand in Hand. Die Charakterentwicklung der einzelnen Figuren, gerade unseres Teams, sind sehr präzise ausgearbeitet. Also sind sehr unterschiedliche Charaktere. Unter anderem ist auch einer dabei, was vielleicht ein wenig, sagen wir mal so, ein kleiner Downer ist, also ein klein wenig störend ist. Es gibt einen Schauspieler, einen Comedian, einen Franzosen, also einen, er ist Kanadier, aber spricht halt nur Französisch. Und der spricht in diesem Buch, also als Text, auch die ganze Zeit immer nur Französisch. Und wenn man jetzt kein Französisch kann, ist das natürlich ein wenig ein Problem. Aber man bekommt quasi durch die Interaktion oder auf die Resonanz der anderen immer dann sinngemäß auch das mit, was er sagt. Und diese Gruppe, die 2-4, sind quasi so diese Elite. Elite, einer, das ist nicht übertrieben, aber es ist jemand, eine Gruppe, die halt wirklich für ihr Land steht und mit allen Mitteln dem zu Werke geht. Und die Amerikaner haben die Aufrüstung nicht im Sinne von der Atombombe oder etwas dergleichen gemacht, sondern sie haben so ein Drohnennetzwerk. Sie haben Hunde, die in einem Netzwerk eingeklinkt sind. Sie haben so eine Art Kampfroboter, die eigentlich komplett autark laufen, bis man merkt, dass eben dieses Netzwerk abgehört wird, und dann werden auch so riesige Mechs auch mit Personen besetzt. Ich persönlich bin wirklich von der Idee, die dahinter steckt, und von der Liebe zum Detail, gerade wenn es um diese Maschinen geht, die angewandt oder gezeichnet werden und dargestellt werden, wirklich beeindruckt, und auch von der Vielfalt der Ideen. Und es gibt nachher auch das, was man vielleicht den Amis immer so ein bisschen vorwirft: Guantanamo lässt grüßen. So diese Verhörmethoden um jeden Preis, die haben sie in diesem Buch auch perfektioniert und auf eine ganz perfide Art und Weise. Und auch wenn hier, es gibt hier Gefangene, die dann sehr resolut sind, die sich dagegen wehren, und es gibt immer irgendwann diesen Schwachpunkt, wo quasi irgendwie die Gefangenen dann doch die Sachen preisgeben, die man von ihnen wissen will. Und die Technik ist auch insofern weiterentwickelt, dass zum Beispiel die Verhörsperson gar keine reale Person ist, sondern auch in den meisten Fällen immer so als Hologramm einfach dorthin projiziert wird. Viele, viele tolle kleine Ideen. Und wie gesagt, dieser Kampf der Aufständigen, die Amerikaner zurückzutreiben, ist so der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Aber auf der anderen Seite auch so dieses Vertrauen untereinander. Wie gesagt, diese Amber stolpert quasi so in diese versprengten Gruppe hinein, hat dann damit zu kämpfen, relativ schnell auch dieses Vertrauen dieser zu gewinnen, weil man ja nicht weiß, ist das jetzt ein amerikanischer Spion oder eine amerikanische Spionin? Hat man etwas von ihr zu befürchten oder wie geht man mit dieser Lage um? Es gibt dann aber auch komischerweise, ich weiß nicht, ob das Skript dann ein wenig, ja sagen wir mal so, geschnitten worden ist oder irgendwie etwas rausgenommen worden ist. Es gibt so eine Szene, da wird sie dann in die geheime Basis der Rebellen gebracht und da werden die Augen verbunden und dann gibt es einen Angriff von außen. Und Amber ist halt aber auch so eine resolute Frau, die halt miterlebt hat, wie ihre Eltern gestorben sind und wer die Schuld dafür trägt. Und deswegen ist sie schnell dabei zu sagen, komm, wir kämpfen jetzt die Amerikaner nieder. Und da wird sie aber dann einfach nach draußen geleitet und dann ist quasi die Position der geheimen Basis eigentlich ja auch schon bekannt. Also es gibt mal so ein paar mehrere, also das ist nicht der einzige Aufhänger gewesen. Es gibt ein paar kleinere Sachen, die, wo ich sage, da fehlt mir entweder dazwischen irgendwas, also dass sie einfach das Vertrauen mit der Zeit gewonnen hat, oder da ist einfach dann beim Skript halt nicht hinreichend aufgepasst worden. Da gibt es so kleine Sprünge oder kleine logische Ungereimtheiten, die man an der Stelle irgendwie vielleicht übersehen hat. Aber unabhängig von diesen kleineren Sachen, die es so gibt, die dann wo sagt, da gibt es vielleicht ein paar Probleme damit, ist es eine Geschichte, die von Anfang bis Ende fesselnd ist. Und um nun den Satz von einigen Minuten vorher noch zu Ende zu führen, also ich wollte dieses Buch anfangen und eigentlich nur so ein zwei, drei Hefte nochmal lesen und habe es dann wirklich bis zum Ende nicht mehr aus der Hand gelegt. Und das ist bei Brian K. Vaughan eigentlich fast typisch. Man fängt mit diesen Geschichten an und sagt sich, na komm, ich lese hier mal ein, zwei Hefte quasi aus diesem Buch heraus. Und irgendwie ist man in so einem Sog drin, man möchte immer wissen, wie es weitergeht. Interessanterweise verraten diese einzelnen Cover für meinen Geschmack manchmal schon ein wenig zu viel, in welche Richtung es geht, beziehungsweise was passiert. Also es gibt ja dann auch die Bemühungen, diese Rebellen zu vernichten. Es gibt dann auch noch, wir hatten ja gesagt, also ich hatte ja gesagt ganz am Anfang, es ist ja diese Bruder- und Schwesterbeziehung, die, und das erfährt man glaube ich auch gleich am Anfang in diesem Pilotheft und auch so in diesen ersten paar Seiten, dass die irgendwann separiert worden sind. Er ist dann natürlich auch ein Punkt in dieser Geschichte, der abgehandelt wird, der unheimlich interessant abgehandelt wird, aber da ist zum Beispiel auch so eine logische Schwäche in meinen Augen drin. Also er hat nachher, ich sage es mal jetzt ganz einfach ausgedrückt, eine Fähigkeit und die muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das wirklich so plausibel ist, wie es dann dargestellt worden ist, aber wie gesagt, er spielt jetzt dann nicht so diese Kernrolle mit, er ist dann mehr so der Erzähler oder Moderator in dem Fall, weil aus diesem Team kommt auch nochmal so eine Verbindung da zustande. Also es sind hier und da so Punkte, die miteinander verbunden sind, wo ich sage, das sind so kleinere logische Schwächen dabei. Aber es ist ein Buch, das auch diesen Kampfesmut zeigt und dann auch so Themen wie, ich sage es mal, Homosexualität in Anführungszeichen, also ganz marginal mit aufgreift auf der einen Seite, aber auch so visuell damit spielt, nicht mit der Homosexualität, sondern mit der Sexualität als solches. Also wirklich ein Meisterwerk der Ideen, der Fantasien, die hier Brian K. Vaughan wieder abliefert, die in sich schlüssig sind, die einzelne kleinere Elemente vielleicht so von diesen seinen Bestsellern haben. Why the Last Man, gibt es kleine Momente, wo ich dran denken musste. Natürlich auch Saga, die immer so mitschwingen. Aber das sind so Motive, die er einfach wieder aufgreift. Aber das ist, glaube ich, auch bei dem Umfang, bei der Menge an Artwork, die er da, also nicht Artwork, also Skript, die er abliefert, wahrscheinlich nicht auszuschließen. Also er hat so bestimmte Ideen, bestimmte Muster bei der Aufbereitung seiner Geschichten, die auch hier immer wieder so ein bisschen mit einfließen. Vielleicht ist es deshalb auch nicht unbedingt das stärkste Buch, was er in letzter Zeit geschrieben hat, aber es ist unabhängig davon ein Buch, das einen definitiv packen wird. Wie gesagt, mir kam am Ende erst so diese Erleuchtung, dass das ja doch eine in sich abgeschlossene Miniserie ist in 6 Heften, weil ich wollte halt eigentlich wissen, wann es weitergeht, weil es ist schon so, dass man am Durch ist, man schon wissen will, irgendwie wie einzelne Charaktere jetzt neue Leben, also nicht neue Leben im Sinne von, also wie sie weiterleben, wie die Geschichte fortgeführt wird, von welchem Blickwinkel man nun an die Geschichte rangeht. Nicht alles ist so Friede, Freude, Eierkuchen-mäßig aufbereitet worden. Insofern gibt es da so Punkte, wo ich sage, da hätte ich ganz gerne mehr erfahren. Aber es sind diese 6 Hefte und nun ist erstmal Schluss. Und wie gesagt, ich habe nichts gefunden, leider nichts gefunden, dass es irgendwie fortgeführt wird. Und man kann schon sagen, ohne jetzt zu viel zu verraten, es nimmt ein sehr emotionales, sehr aufgewühltes Ende. Ich finde auch interessant, man merkt gerade bei Ember, so bei dieser Hauptfigur, hat man auch Züge, so, ich weiß nicht, ob das kulturell geprägt ist. Also manchmal hatte sie eher weniger eine als Figur so Züge einer Kanadierin, sondern eher so, weiß ich nicht, so einer russischen Widerstandskämpferin, die für das Vaterland kämpft und für diesen ganzen Pathos, der da mitschwingt in dieser Figur. Und das ist dort auch, also wo das Vaterland, wo ihr Land über alles geht. Und das hat man in dem Fall auch hier mit. Also vielleicht ist es aber auch so dieses generelle Ehre, Stolz, Vaterland, das wahrscheinlich unabhängig der Nation mitschwingt. Und es ist ein Buch, das selbst kleine lustige Momente hat, also so witzige Ideen hat, witzige Aufhänger. Das hatte ich, glaube ich, auch bei Huntingdon Comics schon mal erzählt. Da geht es darum, ich werde es auch nochmal verlinken, eben, dass der Superman eigentlich ein Kanadier ist und deswegen auch so als Idol für einen, der in der Widerstandsgruppe mitmacht, dient. Also ein ganz, ganz tolles Buch. Wärmstens empfohlen, wenn vielleicht auch nicht das Beste. Ein extrem gutes Buch. Brian K. Vaughan hat es geschrieben. Steve Scrooge hat es gezeichnet. Der hat auch andere Sachen schon gemacht, aber jetzt nichts, wo man sagt, das ist jetzt so unheimlich markant geblieben. Also für X-Men hat er schon was gemacht, für Cable hat er schon was gemacht. Ich glaube, der Main-Fokus seines Schaffens ist es schon, dann dieses Hollywood-Storyboard zeichnen. Und was die Farben angeht, die gefallen mir wieder ausgesprochen gut. Die sind ganz oft sehr blass, sehr pastellig gehalten, haben aber dann trotzdem, wenn es da manchmal so zur Action geht, so eine Leuchtkraft, die dann in einzelnen Zügen, vielleicht so auch den Farben so ein bisschen an Saga wieder erinnert, die das Ganze noch so ein bisschen auf ein neues Level heben, also koloriert von Matt Hollingsworth, den der andere, wer jetzt gerade zum Beispiel die Preacher wieder liest, dort sicherlich auch schon gefunden hat. So, also abschließend noch die Punktzahl. Wie gesagt, kleinere Schwächen, deswegen ein Punkt ab, 9 Punkte insgesamt für dieses Buch. Wo ihr dieses Buch kaufen könnt, findet ihr natürlich im Blogbeitrag zu diesem Podcast. Dort gibt es dann auch noch einmal eine Besprechung in schriftlicher Form. Und weitere Tipps und Besprechungen dieser Art. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.